ganz arg schön, hier zu sein. Also ich kenne Ulu und Iris schon ganz viele Jahre und ich war bei Ulus Verabschiedung zum ersten Mal hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Eigentlich darf das gar nicht sein. Und da gibt es noch mal ein paar Gesichter, die ich schon viele, viele Jahre kenne. Aber viele kenne ich auch nicht oder nur ganz, ganz wenig. Und im Advent darf man immer Türchen aufmachen. Und ich hätte jetzt, weil heute der 2. Dezember ist, 2 Türchen zu öffnen. Und das wäre praktisch so ein Gutschein, mir eine Frage zu stellen über mich, dass die anderen ein bisschen mehr von mir erfahren, die mich noch nicht kennen. Wer mag ein Türchen öffnen? Also meine Kinder streiten sich immer drum. Ich musste lose, jetzt habe ich schon was verraten, ich habe Kinder. Ich musste lose machen, ich musste 4 lose machen. Jetzt wisst ihr schon, wie viele Kinder ich habe, wenn nicht mein Mann auch eins ziehen wollte. Nee, also es sind wirklich 4.
Also das erzählen wir. Die Kinder, wie alt?
Ich habe vorhin schon gesagt, als du mich gefragt hast, ich erschrecke selber fast, meine älteste Tochter wird schon 11 im Januar. Ich habe ein 11-jähriges Mädchen, die Paulina, dann die Margareta ist 8, dann habe ich einen Lorenz, der ist 5 und einen Ludwig, der ist 2. Ein Türchen ist geöffnet. Mag sonst noch jemand? Oh, ich predige in Schwarzenfeld ganz viel, in der Familie. Und manchmal höre ich die Predigt dann so im Spiegel, wenn die Kinder zueinander sagen, aber die Mama hat gesagt, dann weiß ich ja, dann höre ich manchmal genau hin, was sagt die Mama immer. Also in der Theorie ist es so, dass mir Predigen echt irgendwie sehr am Herzen liegt und wirklich vor vielen, vielen Jahren, so als junge Erwachsene, da hat Gott mal so ziemlich klar gesprochen, er möchte mir ein Predigerherz geben. Und da habe ich das irgendwie so gar nicht für mich an. Also ich habe das genommen, aber wusste nicht, war auch wieder wie so ein verschlossenes Türchen. Dachte ja, selber öffnen kann ich das nicht. Und in der evangelischen Gemeinde, wo ich damals war, da hat eigentlich dann der Pastor dort was so über mir ausgesprochen, was da so ein Predigen freigesetzt hat. Aber ich bin in dem Ganzen nicht so geübt wie Ulu oder vielleicht manche von euch hier. Ich habe das, wie gesagt, ich habe 4 Kinder, dann hatte ich die letzten Jahre nicht ganz so viel Gelegenheit, außerhalb der Familie zu predigen. Und ich freue mich deshalb auch besonders, dass das jetzt wieder möglich ist, dass ich hier sein kann. Also es ist nicht mein tägliches Geschäft, also zumindest nicht offiziell. Okay, wenn wir jetzt schon bei den Geschenken bleiben. Nein, ein ganz Geschenk ist es nicht, aber ihr kennt so dieses so Deutschland sucht den Superstar und solche Geschichten, um was es da geht. Und in uns selber laufen solche Sendungen, auch wenn wir die Sendungen an sich, sind wir uns einig, alle nicht so toll finden, laufen die eigentlich ständig ab. Wir hören irgendein Wort und sofort läuft so eine Einstufung, sagen wir mal von 1 bis 10 oder so ab. Ich probiere es mal bei euch, ob das auch in Landau so funktioniert. Angela Merkel. 5, 7, 10. Hat es funktioniert? Karl-Heinz Beckenbauer. Ich habe gewusst, ich muss irgendwas. Den gibt es nicht, Beckenbauer, aber ohne Karl. Wie heißt der nochmal? Ah! Ah! Der Stefan wird so lachen, wenn ich das ihm erzähle. Okay, Franz. Ich habe gewusst, irgendwas ist, hört sich, aber ich habe es probiert. Okay, Beckenbauer. Donald Trump. Also bei mir funktioniert es. Saul. Also mal ehrlich, wo schneidet Saul ab bei euch? Der macht eine Kurve. Also so ging es mir eigentlich auch. Der Saul, der macht echt, also bei den anderen, wir wollen es jetzt nicht bewerten, die anderen, aber bei Saul, der lebt nimmer, da ist es leichter. Da geht es nach unten, gell? Also wir wollen uns heute Morgen mal mit dem Saul beschäftigen. Und der Saul, der kommt in den Samuel-Büchern vor. Jetzt gebe ich euch einen ganz kleinen Hintergrund zu den Büchern, wo wir jetzt diesen Bibeltext, wo wir nachher dran gehen wollen, wo wir uns da befinden. Also in den Samuel-Büchern. Und die Samuel-Bücher, die beschreiben einen Zeitabschnitt von der Geschichte Israels zum Ende der Richterzeit. Am Anfang kommt eben wirklich die Geschichte von Samuel, bis hin, wo Davids Regierungszeit endet, also der zweite König von Israel. Die zwei Bücher, die umfassen circa 130 Jahre. Und wenn sie 130 Jahre umfassen, dann können wir davon ausgehen, dass sie nicht von, wenn sie nicht sehr spät geschrieben wurden, dass sie nicht von einem Autor geschrieben wurden. Und anscheinend ist es oder wird es angenommen oder deutet vieles darauf hin, dass es mehrere Autoren waren, die die zwei Bücher geschrieben haben, und dann wurden diese zusammengefügt. Für wen würde das geschrieben? Für das Volk Israel. Und es sieht so aus, als ob die Schreiber den Lesern, für die ursprünglich geschrieben wurden, so die Königslinie zeigen wollen und zeigen wollen, warum geht die Königslinie nicht bei Saul weiter im Stamm Benjamin, warum macht sie diese Kurve rüber zum Stamm Juda. Ja, Gott war der König von Israel. Und ich finde es jetzt so interessant, dass ihr heute so viele Lieder über König ausgewählt habt. Und wir haben das echt in Schwandorf auch schon so oft erlebt. Keiner hat Zeit, sich mit dem anderen abzusprechen. Der Gottesdienst vorbereitet und zum Schluss wird es ein Ganzes. Und so habe ich gerade auch den Eindruck, diese Königslieder, oh, das fand ich so gut. Ja, der König des Friedens, wie wir es gesungen haben. Gott war König von Israel, aber das Volk verlangte einen König. Und Gott lässt dem Volk seinen Willen. Und jetzt zum Saul, der wahrscheinlich so ein bisschen unter 5 abgeschnitten hat. Wer war Saul? Saul war von Gott erwählt. Und Saul konnte nichts dafür, dass das Volk Israel einen König verlangt hat. Also Saul war nicht der Urheber von diesem Unrecht oder von diesem Entthronen von Gott, sondern er war der, wo dann Gott gesagt hat, dann nehmt's den. Er war jung, er war gut aussehend und die Bibel sagt, er war seinen Landsleuten um eine Kopflänge überlegen. Ich habe mir überlegt, warum steht es da oder und warum war es vielleicht so. Vielleicht war es auch aus dem Grund so, dass Gott so einen großen Mann ausgesucht hat, weil das Volk Israel ja sein wollte wie die anderen Völker. Und das Volk Israel war schon so anders. Und vielleicht dachte ja Gott, wenn ich jetzt einen hübschen, wirklich überlegen großen Mann dahinstelle, dann drückt es gegenüber den anderen Völkern auch was aus. Das spricht eine Sprache nicht nur für das Volk, sondern auch für die von außen, die das Volk sehen. Also er war erwählt. Also bei Gott hat er auf jeden Fall nicht ganz so abgeschlossen wie bei uns. Zumindest zu Beginn. Und Gott gab ihm ein anderes Herz, heißt es in Samuel 10, Vers 9. Und da sagt er auch, Gottes Geist kam über Saul, dass er in Verzückung geriet. Das ist so in unsere Kreise gar nicht so super beliebt, dieses in Verzückung. Also wenn ihr jetzt da so getanzt hättet, vorhin, dann hätte ich gedacht, ungewöhnliche Mennonitengemeinde. Ja, in Klammer. Ich habe ein Au-pair-Mädchen aus China und sie hat gemeint, die Deutschen, die sind schon sehr ernst. Die sitzen im Gottesdienst. Die sollten nach China kommen. Ja, da kommt es dieser Verzückung vielleicht ein bisschen näher, das, was man da so sieht. Wie auch immer, Gott gab Saul ein neues Herz. Ich habe euch hier was dabei. Ich weiß nicht, könnt ihr euch denken, was das ist? Das Herz? Das ist so das Herz von Saul. Gott hat das Herz verändert. Es war nicht Sauls Absicht, es war nicht Sauls Verdienst. Das hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass sowas geschehen würde. Saul hat sich auch nicht ausgestreckt danach. So wie wir in manche Lobpreislieder das tun, gib mir ein neues Herz. Also, man merkt, dass ich eine Hausfrau bin, gell? Alles, was im Haus so findet. Ja, Gott gibt dem Saul die nötige Ausrüstung, König zu werden. Und Saul nimmt sein Amt an. Es gab so ein bisschen Schwierigkeiten, bis er es dann angenommen hat. Das könnt ihr alle mal nachlesen, wenn es euch interessiert. Und der Saul, der hatte auch Gegner. Also wie er so zum König so ernannt wurde, da haben ein Teil der Israeliten hat gesagt, ah, und der soll über uns herrschen. Und die haben sich abgewandt. Und wie hat Saul reagiert? Er tat so, als hörte er die Ablehnung nicht. Er hat sich nicht von Menschen bestimmen lassen. Er hat sich nicht vom Urteil dieser kleinen Gruppe bestimmen lassen. Und als er dann sein Volk von der Belagerung von Feinden gerettet hat, dann waren seine Nachfolger so begeistert von ihm, dass sie gesagt haben, und jetzt rächen wir die Gegner von ihm. Und was macht der Saul? Der sagt ganz klar, nee, das ist Gottes Sieg und nein, hier soll jetzt niemand sterben. Also diese Schmach, die er erlitten hat, die tut er nicht rächen. Und dann kommt schon relativ früh im Samuel-Bücher, in Kapitel 13, dass er aus Angst vor seinen Feinden ein Brandopfer dargebracht hat. Jetzt muss man wissen, Brandopfer, wer darf das machen? Bei uns, wir sind in einer anderen Position, da darf jeder jedes Amt ausführen. Vor allem in unseren Gemeinden ist ja das was wir ganz hoch halten. Deshalb darf ich auch hier stehen, ohne eine ordinierte Predigerin zu sein. Also das war so, der Samuel hatte gesagt, er kommt in 7 Tagen. Die Belagerer, die waren um das Volk und die waren um die Soldaten. Und nach diesen 7 Tagen war Samuel noch nicht da. Und einige Soldaten, die hatten die ganze Zeit Angst, wie nochmal was. Und einige Soldaten sind dann weggelaufen, sogar ich glaube recht viele, manche haben sich in Höhlen verkrochen. Und ich denke dann, oh, der Saul, der bringt jetzt das Brandopfer da. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das ja schon auch eine ziemliche Belastung. Die Feinde waren ja real. Und so wie es heißt, gab es damals in Israel keine Schwerter, es gab kein Eisen, aber die Feinde, die hatten das. Und dass man dann sagt, oh, jetzt muss ich was tun, das ist so verständlich. Das kennen wir vielleicht auch. Ich muss jetzt selber was tun. Und dann hat er Brandopfer dargebracht, obwohl er nicht dazu eigentlich berufen war, das zu tun. Und der Samuel sagt dann daraufhin, du verlierst deine praktisch das Recht, dass dann die weiteren Generationen von dir König sein werden. Und Saul wollte mit diesem Handeln eigentlich Gott im Griff haben. Das war ein Ritual, das war religiös, was er tat. Da stand nicht die Beziehung zu Gott im Vordergrund, sondern dieses Ritual, dieses Handeln. Hat er damit so einen Schritt nach oben gemacht, zum Priester hin und hat es ausgeführt? Ich würde sagen, nein, er hat eigentlich einen Schritt zur Seite gemacht. Da war der Priester, der, der Opfer darbringen konnte und durfte und sollte. Und da war er der König, der den Heiligen Geist gekriegt hat. Und so wie ich das verstehe aus dem Alten Testament, hatte nicht jeder Priester diese Salbung mit dem Heiligen Geist. Das war jetzt nicht so, dass es generell über die Priester so ausgegossen war, wenn ich das so richtig verstanden habe. Sondern die Priester durften diese Handlungen ausführen. Aber der Saul hatte den Heiligen Geist und er hatte ein neues Herz. Er hätte eigentlich wissen können, dass Gott auf seiner Seite ist. Aber in der Lage ist es gar nicht so leicht. Bin ich auch manchmal ein bisschen saulisch? Uns gilt ja auch diese Verheißung, ich schenke dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Das steht in Hesekiel 36, Vers 26. Und dies geschieht in der Taufe und in der Wiedergeburt. Da sind wir so hineingestorben in diese Neugeburt, in das göttliche Königtum, in seine Kinder zu sein. Also wir haben dasselbe Geschenk empfangen wie der Saul, nämlich Gottes Geist. Und diese Zusage hatte das Volk Israel nicht. Sie hatten das Gesetz. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Predigttext. Den habe ich auf Papier mitgebracht. Da merkt man wieder, dass ich eine Hausfrau bin und keine PowerPoint habe. Das ist was Handfestes, das kann ich abstürzen. Sieht ein bisschen viel aus, aber ich denke, wir schaffen es. Also das ist schon geschehen, dass Saul nicht das getan hat, was er eigentlich tun sollte. Und dann kommt zwei Kapitel später unser Kapitel, wo wir heute ein bisschen näher reinschauen. Vers 1, Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. Also er soll auf den Herrn hören, auf nichts anderes, auf keine Stimmen vom Volk. So spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an dem, was es hat. Also das mit den Kämpfen, geht es euch auch so, dass das manchmal im Alten Testament so ein bisschen schwierig ist? Und dann noch als Mennonit? Aber er ist König des Friedens. Und wenn Jesus dasselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, dann war er damals, als er das befohlen hat, dasselbe wie heute. Und als ich die Schule für Bibelstudium besucht habe von Jugend mit einer Mission, da habe ich eigentlich das, wo wir das Alte Testament durchgenommen haben, ziemlich beobachtet auch. Wie ist es jetzt mit der Gewalt? Und manchmal hat es mich fast zerrissen mit der Gewalt, die im Alten Testament beschrieben ist. Aber alles in allem habe ich gemerkt, da geht so eine Spur an Liebe durch und wir sehen immer nur so ein Stück. Und so ging es mir jetzt auch bei dem Text, ja, er soll den Bann vollstrecken. Und das bedeutet, er soll alles vernichten, was von Amalek kommt. Saul soll alles vernichten. Bann bedeutet, Dinge, Tiere, Menschen auszulöschen und Gott zur Verfügung zu stellen. Und das Bann vollstrecken, das unterscheidet sich von Kriegen, die wir heute sehen. Das Band vollstrecken, das heißt, das ist ein Kampf, den Gott führt, und es ist kein Kampf von Menschen. Es geht nicht um Landeroberung und es geht nicht um Bereicherung, um persönliche Bereicherung. Vielleicht war deshalb das Bannvollstrecken auch so wichtig, damit die Motive des Kämpfens nicht verschoben werden. Ja, warum soll jetzt der Saul das Volk Amalek auslöschen? Ich habe nachgeschaut, ob ich irgendwo noch was zu Amalek finde, und ich habe es gefunden. Nämlich in 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Da heißt es, ihr kennt vielleicht diese Szene, aber vielleicht wisst ihr auch nicht mehr, dass es da um Amalek ging. Es heißt, dass Mose, also das Volk Israel war noch unterwegs, dass Mose gesagt hat, kämpft gegen Amalek, und Mose hat sich auf einen Berg gestellt, und immer wenn er die Hände nach oben gehalten hat, dann hat das Volk Israel gesiegt, und immer wenn die Hände nach unten gingen, dann hat Amalek gesiegt. Und es ging dann so weit, dass zwei sich hingestellt haben und in Mose die Hände gehoben haben. Diese Szene habt ihr wahrscheinlich so im Hinterkopf. Ich wusste nicht mehr, dass es da um Amalek ging. Aber da ging es genau um Amalek. Und nachdem dieser Kampf vorbei war, hat Gott zu Mose gesagt, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Also das war damals schon ausgesprochen. Saul hat es gekannt. Diese Verse, die wurden ja den Kindern weitergegeben, die wurden ja in den Familien gesprochen, die fünf Bücher Mose, die haben die wahrscheinlich sogar auswendig gekannt. Und weiter im fünften Buch Mose, also als Mose die Gesetzgebung nochmal dem Volk weitergegeben hat, 5. Mose 25, da heißt es wieder, also da ist eigentlich sind da diese ganzen Gesetze, und dann kommt zwischendurch ein Abschnitt, und da heißt es, denke daran, was dir Amalek tat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen. Alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und dass sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringe im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an Amalek austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Ja, jetzt sind wir einige hundert Jahre später und das war nicht geschehen. Die Frage ist, ob es nicht die Vorfahren von Saul schon längst tun hätten können oder vielleicht sogar auch tun hätten sollen, an dieses Gesetz zu denken. Es war ja auch schon länger, dass es ruhiger wurde und sie so sich niedergelassen hatten. Es war ja die ganze Richterzeit schon hinter ihnen, hinter dem Volk. Aber es war nicht geschehen. Also Amalek konnte sich weiter ausbreiten und vergrößern. Und dann erinnert praktisch Gott noch einmal, obwohl es zweimal geschrieben ist, vollstrecke den Bann an allem, was es hat. Verschone sie nicht. Also jetzt kriegt Saul einen ganz direkten Auftrag. Und ich denke, es muss eigentlich geklingelt haben, um was es da ging. Ah, das sind die Geschichten, die mein Vater immer erzählt hat. Ah, das gehört zum Gesetz. Und wie sie das Gesetz angenommen haben, zu befolgen, da hat Mose ja gesagt, ihr könnt heute wählen zwischen Leben und Tod. Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt wählen zwischen Segen und Fluch. Und dann lesen wir weiter, dass Saul das getan hat. Saul hat seine Männer zusammengeholt und sie haben gegen Amalek gekämpft. Jetzt sind wir bei Vers 9. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und jetzt kommt's, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Also rein menschlich gesehen ist es ja auch verständlich. Wenn ich mir denke, ich habe daheim vielleicht ein Kalb und ich ziehe aus als Mann und habe vielleicht 7 Kinder zu versorgen und dann stehen da in den Ställe fertig gemästetes Mastvieh. Das brauche ich bloß nur schlachten, brauche ich bloß nur mitnehmen. Oder meine Frau hat nächste Woche Geburtstag und ich weiß nicht, was ich schenken soll. Und da mache ich die Schublade auf und da liegen die Goldringe. Also so rein menschlich gesehen ist es ja verständlich zu sagen, naja, das Blech lasse ich liegen, das zünde ich an und das Gold nehme ich mit. Ich finde es nicht so leicht, dann da zu sagen, oh, der Saul und seine Männer, das ist wieder typisch die Israeliten. Aber wir würden es anders machen. Wenn man da so drüber nachdenkt, denke ich, es ist voll verständlich, was sie getan hatten. Bloß wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur Geschichte und sich diesen Vers 9 anschaut und sich dann denkt, okay, da ist ein Gott, der interessiert sich für sein Volk. Dem ist es nicht egal, wie die Feinde mit ihm umgehen. Und sogar nach Jahrhunderten hält er sein Versprechen oder erinnert sie nochmal dran und sagt, hey, da war Amalek und es geht nicht. Und Gott ging es ja nicht darum, die Feinde einfach nur zu vernichten. Gott ging es um Heiligkeit. Gott ging es darum, dass er letztendlich die Menschheit errettet. Er hat ein viel größeres Bild als die Israeliten. Ein viel größeres Bild als der nächste Geburtstag von der Frau. Und das Volk sagt, wir wollen den Bann nicht vollstrecken. Und daraufhin sagt dann Gott in Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Ich finde, wenn wir uns jetzt den Samuel angucken, dann merkt man, bei ihm geht es nicht so sehr um Religiosität, um Rituale. Er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Das zeugt von Beziehung. Er hat mit dem Herrn gerungen. Der Saul, der hat Befehle ausgeführt, manchmal mehr schlecht als recht. Aber der Samuel, der hat Beziehung gelebt zu Gott. Der Saul hätte glücklich sein können, dass er von Gott erwählt war als König. Und er hätte dem Volk dienen können. Aber er hat auf sich geschaut und auf das, was vor Augen lag. Und dann kommt es noch. Dann sagen sie zu Samuel, dass Saul in Vers 12 sich ein Siegeszeichen aufgerichtet hat. Also Saul hat nicht nur den Befehl nicht ausgeführt, sondern dann hat er sich noch eine Statue gebaut. Also im Nahen Osten war das wohl häufiger so, dass wenn ein militärischer Sieg errungen war, dass dann der König, der für den Sieg verantwortlich war, sich eine Statue aufgebaut hat. Und manchmal auch so mit dem, dass man die Gottheit, die hinter dem König stand, hervorgehoben hat. Aber hatte er einen Auftrag dazu? Und dann in Vers 13 geht Samuel zu Saul und Saul sprach, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Wollte Saul gleich sicherstellen, dass der Samuel nicht auf andere Gedanken kommt, sondern dass es gleich klar ist, dass er gehört hat. Oder Samuel gesagt, naja, was ist dann mit den Blöcken? Was höre ich dann da? Ach, das war das Volk. Also das Volk wollte verschonen in Vers 15. Und da hat dann gleich noch einen religiösen Grund hinterhergeschoben, um das dem Herrn zu opfern. aber am anderen haben wir den Bann vollstreckt. Und der Saul, der verschiebt da die Verantwortung, die er hatte, auf die Leute, denen er verantwortlich war. Er ist eigentlich der, der das Volk schützen soll. Und er schiebt die Schuld auf das Volk. Das Volk wollte ja den Bann nicht vollstrecken. Also so voll die Verdrehung von Tatsachen oder auch von Beauftragungen. Und dann sagt Samuel, sei leise, ich sag dir jetzt, was Gott mir gesagt hat. Und der Saul hört zu. Vers 17, auch wenn du vor dir selbst gering warst, bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, den Amalekitern und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Es war Gottes Kampf, es war nicht Sauls Kampf. Man merkt, die Beziehung zwischen Saul und Gott war schon nicht mehr vorhanden. Er hat gar nicht gemerkt, um was es Gott ging. Er hätte eigentlich begeistert sein können, dass er jetzt der Auserwählte ist, der jetzt den Auftrag von Gott erfüllen kann. Er hat Gottes Herzschlag nicht gespürt. Er wusste nicht, mit wie viel Hingabe Gott um sein Volk rang. Wie Gottes Herz geblutet hat, als seine Kinder, die jetzt von der Gruppe so zurückgeblieben waren, von hinten von den Feinden erschlagen wurden. Wenn man sich das einmal ausmalt, das waren ja dann die Alten, die Kleinkinder, die Schwachen, die gerade krank waren, die waren ja dann hinterhergehängt hinter dem Volk, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Das waren eigentlich die richtig Schutzbedürftigen und die waren wehrlos und die wurden erschlagen. Gottes Kinder wurden von den Amalekitern verletzt. Aber Saul bleibt dabei, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Also eigentlich sagt er ja da selber schon, er hat den König hergebracht. Aber er meint sich immer noch im Recht zu sein. Und Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Das ist ein ganz bekannter Vers, der ganz arg oft so zitiert wird, dieses Gehorsam ist besser als Opfer. Und der hat sich mir irgendwie oft gar nicht so richtig erschlossen. Und wenn ich jetzt den da so angucke, dann merke ich, bei der ganzen Geschichte, da geht es wenig um das Opfer an sich. Das Opfer ist ja bloß so eine Nebengeschichte. Da geht es um den Gehorsam. Und Gehorsam ist was, was wir in Deutschland nicht so oft hören wollen, so in unserer Generation. Ist ein bisschen unbeliebt. Auch wenn ich es echt gerne habe, wenn meine Kinder gehorsam sind mir gegenüber. Und da merke ich dann, was setzt eigentlich Gehorsam voraus? Merke ich, Beziehung setzt es voraus. Sagt er auch, erst Beziehung und dann Erziehung. Ich kann nicht kommen als Wildfremder und von einem Kind irgendwas wollen, was es tun soll. Das habe ich auch gemerkt, eben wie unser Au-pair-Mädchen kam und dann gleich eines von unseren Kindern eigentlich zurechtweisen wollte. Und ich habe das nur so vom Abstand gehört und habe gemerkt, oh, das geht jetzt richtig schief. Das ist ja nicht so, dass die Kinder immer hören, bloß weil wir eine Beziehung zu ihnen haben. Aber wenn ich keine Beziehung habe, dann wird man auch nicht hören. Oder wann kann ich blind vertrauen? Mir hat mal jemand gesagt, mir wäre Leitung so wichtig, Und das stimmt so, das Thema Leitung, das bringe ich immer wieder ein in der Gemeinde. Und dann hat derjenige mich ertappt und hat gesagt, gell, du magst schon Leitung. Vor allem dann, wenn die Leitung dahin geht, wo du hin möchtest. Naja, der hat es erfasst. Leitung fällt uns dann leicht, wenn ich weiß, dass der, der leitet, dass der es richtig macht. Dann laufen wir gern hinterher und dann sagen wir, oh, wir brauchen einen starken Leiter. Aber was ist, wenn der starke Leiter, wenn der woanders hingeht, als wir wollen, findet man dann starke Leitung immer noch so gut? Ich hatte bis jetzt Glück mit der Leitung. Ja, blinder Gehorsam setzt voraus, dass ich weiß, dass dem, dem ich gehorche, dass der sehen kann. Dann kann ich blind vertrauen. Ich war mal mit einer Gruppe unterwegs und dann im Ausland bei einem Einsatz und dann hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, diese Leiter, also ich muss es so ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht daneben läuft. Und es gibt so ein bisschen ein ungutes Gefühl oder wenn man den Eindruck hat, der Leiter verhält sich unreif. Na, ist es echt schwer, hinterher zu gehen. Und die Leute, das Volk Israel, da merkt man, denen ist es echt schwer gefallen, Gott voll zu vertrauen. Dass er weiß, dass das Kälbchen daheim noch klein ist und dass meine Familie trotzdem essen muss. Wir reden uns da so leicht. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich bin ein Schwab. Wie ihr alle schon gemerkt habt, schwäbische Frauen kennt ihr ja unter euch. Ja, wo übe ich Religiosität aus? Anstatt Beziehung mit Jesus zu leben. Wo schrumpfe ich Gott, weil ich es ja besser weiß? Die haben ja Gott geschrumpft. Die haben ja gemeint, das passt schon. Sie haben ja vieles gebannt. Und erst als es gar nicht mehr anders ging, hat der Saul zugegeben, ich habe gesündigt. Dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Also er hatte auch Menschenfurcht. Das kennen wir zum Glück nimmer heute, gell? Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Ist es jetzt eine wirkliche Reue oder geht es da wieder nur um den Saul selber? Also wenn wir die Verse weiterlesen, dann hat man schon den Eindruck, dass es um den Saul selber geht. Nämlich im Vers 30. Der Saul sagt, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Also der Saul hat kapiert, dass er was falsch gemacht hat. Er hat den Thron verloren. Samuel hat zu ihm gesagt, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Und trotzdem will er wieder außen hui und innen pfui dastehen. Das Volk soll das jetzt nicht mitkriegen. Ja, wie saulisch bin ich? Oft möchte ich irgendwas vertuschen oder möchte dann doch noch gut dastehen. hätte sich der Saul einfach mehr anstrengen sollen? Müssen wir uns mehr anstrengen? Ich finde, da kommt dann so eine Last, ich denke, oh, nicht schon wieder irgendwas tun müssen. Und Gott sagt, nee, so ist es gar nicht, du musst nichts tun. Der Saul hätte umkehren können, er hätte auch beim ersten Mal schon umkehren können. Er hätte wirklich umkehren können. Ich glaube nicht, dass ihm die Königsherrschaft dann geblieben wäre. Ist jetzt so meine These. Aber er selber, ihm wäre es besser gegangen dabei. Ich weiß, dass ich als junge Erwachsene das irgendwie manchmal so gemein fand, wenn ich dann gelesen habe, und der Herr verstockte Sauls Herz. Wenn wir weiterlesen bei Saul, und dann kriegt doch er, da kommt doch dann so ein böser Geist immer über ihn und er wird extrem zornig. Und dann dachte ich, ja, das ist wieder diese Vorherbestimmung. Der Saul, der ist jetzt praktisch verdammt, diesen bösen Geist zu haben. Aber wenn ich diese Geschichte von vorne her lese, dann merke ich, er hat sich dazu entschieden. Das, wie es nachher weiterging mit ihm, das ist nur eine Folge, das ist nur eine ganz natürliche Konsequenz von dem, wo er sich dazu entschieden hat. Und ich glaube, dass es auch anders gehen hätte können. Ohne Anstrengung, aber mit Demut. Es ist auch nicht so schön, wenn wir uns vor unseren Geschwistern demütigen. Schöner ist es ja immer, wenn man mit der weißen Weste dasteht. So geht es mir manchmal, wenn ich in Gottesdienst komme oder irgendwo hin und ich gucke ja dann schon, dass meine Kinder immer so gestriegelt und gebügelt sind und sagen sie, oh, sind die süß und so nette Kinderle. Und ich sage immer so nett, danke. Und ich denke, ja, und du weißt gar nicht, wie es daheim zugeht. Ja, da denke ich manchmal, oh Mann, da dürfte echt niemand reingucken. Oder wenn man dann morgens, am Sonntag morgens noch am Frühstückstisch sitzt und jeder will irgendwas anders und du hörst mir nicht zu und du bist blöd und ich will da nicht sitzen und so weiter. Und dann, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann merken die selber, da kommt so eine heilige Ordnung in die Kinder. Die wissen ja schon, die merken ja schon, wenn sie funktionieren müssen. Also bei uns zumindest so. Aber komisch wird es dann, wenn es dann umgedreht ist, wenn dann die Erzieherin sagt, du, wie ist es denn gerade bei euch daheim? Ich denke, dein Bub, der hat diese Woche gesagt, ich stoße einen anderen, weil ich sehen will, wie er aus der Nase blutet. Und ich denke, ups. Ein andermal habe ich eher, weil es daheim so schlimm war, gesagt, ja, und wie läuft es gerade im Kindergarten? Und ich, oh, alles bestens. Ja, gut, so rum hat man es doch so viel lieber, oder? So ganz gebügelt. Und was hat es jetzt mit Advent zu tun? Und was hat das Ganze jetzt mit Advent zu tun? Das habe ich echt 2 Wochen lang oder so gefragt, weil ich so sehr diese Bibelstelle aufs Herz gekriegt habe und mich immer gefragt habe, was hat es jetzt mit Advent zu tun? Und dann kam Jesus. Jesus kam, um die saulischen Herzen für immer heil zu machen. Und da geht es nicht um unser Bemühen, sondern da geht es um sein Bemühen. Er bemüht sich um uns. Ist euch schon mal aufgefallen, wie Paulus früher hieß? Er hieß auch Saul. Und damals war er im Namen der Religion unterwegs. Er war auch so religiös. Und dann kam Jesus. Und es war nicht Sauls Bemühen, Jesus-mäßiger zu werden, sondern es war Jesu Bemühen. Und er hat diesen Saul gestürzt und er hat ihn neu gebären lassen. Er hat ihn neu geboren als Paul, als Paulus, der Kleine. Und er musste sich nicht selber erhöhen und groß machen. sondern Jesus in ihm hat ihn rausgeholt. Sein Herz wurde verändert. Wie ist es jetzt in der Adventszeit? Also ich sage zu Paulina, ich habe euch allen gesagt, das hat sie gestern auf dem Weihnachtsmarkt bei Losen gewonnen. Hat sie nämlich noch gefragt, als ich gefragt habe, darf ich das ausleihen, sagst du das dann auch, dass ich das gewonnen habe? Also wenn sie fragt, ich habe es gesagt. Das hat die Paulina gewonnen. Und ich mag das so. Also das im Speziellen jetzt nicht, aber das nur in Klammer. Aber ich mag das so, dieses Weihnachtliche und dieses Geschmückte und Plätzchen backen und so. Aber das ist alles religiös und Tradition. Und ich glaube, dass da Tradition sein darf und es kann trotzdem Leben darin sein. Jetzt beim Religiösen bin ich mir nicht so sicher, ob da Leben drin ist. Weil religiös ist ja das, dass ich was tue, um zu gefallen. Oder dass ich was tue, um Gottes Arm zu bewegen. Und da setze ich mich auf den Thron. Ich bete ihn an, damit Jesus mich berührt. Also so wie jetzt Saul, ich bringe das Brandopfer da, damit ich in den Kampf ziehen kann. Das ist Religion. Und dabei hat Gott sein Herz berührt. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, dass Gott unser Herz berührt. Und ich wünsche mir auch, dass ihr aus dem Gottesdienst rausgeht mit dem, dass ihr nicht erschwert seid und sagt, oh, jetzt muss ich das Saulische ablegen, sondern dass er sagt, ja, und es ist aber Gottes Werk. Er kann mich vom Saul zum Paul machen, von dem Saulischen zum Kleinen. Jesus kam auch klein, ganz klein kam er auf die Welt. Und ich glaube, dass das jetzt ein ganz guter Punkt ist, wo wir von diesem König singen können, der unser wahrer König ist. Und der uns aufrichten möchte. Amen.